Diese Sendung ist allen gewidmet, die ihr zuhören. Doch der Autor möchte sich, ehe er sein Notizbuch aufschlägt, bei denen bedanken, die ihm halfen, seinen großen Reiseplan zu verwirklichen. Vor allem bei den Pan American World Airways, mit deren Clippern er um die Erde flog.
Mit diesen Worten beginnt eine Reise um die Welt, die uns in 171 Minuten das Hören und Staunen lehrt. Über den gestirnten Himmel über uns und die endlosen Wüsten, die bewohnten und unbewohnten Landstriche der Erde und nicht zuletzt über den Menschen selbst, der diesen sonderbaren Stern bewohnt. Unerhört ist dieses Reiseabenteuer, das zugleich Weltreise und Zeitreise ist, auch heute noch, über 60 Jahre später. Der Autor und Weltreisende ist Ernst Schnabel, der legendäre Rundfunkmann, Reporter, Schriftsteller, dessen Zeithörspiele und Feature bis heute Meilensteine der Radiogeschichte sind. Am 3. März 1951 startet er zu seinem Flug um die Erde. Die Erledigung der behördlichen Formalitäten haben 3 Monate in Anspruch genommen. Er ist gegen 99 Krankheiten geimpft worden, einschließlich der Pest. Und Ernst Schnabel ist der erste Deutsche nach dem Krieg, dem es gelingt, einen solchen Plan zu verwirklichen. Die Stationen seiner Reise sind Beirut, Kalkutta, Hongkong, Tokio, Honolulu, San Francisco, Chicago, New York. Nach 9 Tagen landet Ernst Schnabel wieder in Hamburg. Nicht einmal 4 Wochen später sind die Originalaufnahmen geordnet und geschnitten, ist das Manuskript geschrieben und das nahezu 3-stündige Werk produziert. Interview mit einem Stern heißt das Stück, das wir Ihnen in diesem Monat als 4-Teiler auf unserem Dienstags-Hörspielsendeplatz präsentieren. Heute Ernst Schnabel, Interview mit einem Stern, 2. Teil.
Indien singt.
Mit einigen Nebengeräuschen, gewiss. Der Gesang kam aus dem Flugplatzlautsprecher. Aber der Reisende zückte den kleinen Schallaufnahmeapparat, den er mit sich führte, und nahm das Ganze auf. Der Flugplatzoffizier und eine Hindu-Dame gesellten sich hinzu und verwunderten sich über das kleine Maschinchen. Ohne allerdings zu ahnen, dass die Maschine sogleich auch ihre Stimmen mitnotierte. Schließlich trat der Offizier an den Reisenden heran. Man habe noch 30 Minuten Zeit, sein Auto stehe draußen vor der Tür. Er möchte ihm gern noch etwas Indien zeigen.
Und man fuhr los, über Land, 30 Minuten weit.
Nachmittag. Eine große, flache, kornfeldgelbe Ebene. Die Felder sind leer. Die große Trockenzeit hat begonnen. Aber die Erde selbst sieht aus wie eine staubige Zitronenschale. Darüber ein großer, rötlicher Himmel.
Und sie hielten neben einem Mandelbaum, der einsam dastand.
Und im Gras sitzt ein Hindu-Mädchen, die Tochter des Offiziers, 10 Jahre alt, in einen weiten blauen Schal gewickelt, denn sie hat Halsweh. Wie sie das Auto kommen sieht, legt sie die Hände aufeinander, hebt sie schräg über die Schulter, lehnt ihr Gesicht daran und lächelt dem Reisenden entgegen. Dann läuft sie eilends weg.
Der Reisende hat ganz entzückte Augen, denn nie in seinem Leben ist er lieblicher begrüßt worden.
Aber der Flugplatzoffizier sagt, sie hat gedacht, sie wären der Doktor.
Keine Unruhe, verehrte Hörer. In Indien schlagen die Stunden nicht. Unser Reisender hat nur zufällig auf die Uhr geschaut. Die zeigte auf 16.14 Uhr. Und es fiel ihm ein, dass in diesem Augenblick gerade 24 Stunden vergangen waren seit seinem Start in München.
Eine Stunde später.
Zum ersten Male fliegen wir sehr tief, keine 500 Meter hoch. Da die Erde nun näher ist, sieht es aus, als flögen wir viel schneller und dann, Backbord voraus, jagt ein zweites Flugzeug vor uns her. Dicht auf die Erde gepresst, unser Schatten.
Und dieser Schatten rast über eingefriedete Felder hin, über Weiden, springt über Hecken, zaust durchs Geäst der Bäume.
Und geht wie ein Augenzwinkern über einen Dorfplatz hin, wo Kinder spielen und ein Schaf sein Lamm leckt.
Blitzt über eine Wäschebleiche, zittert über einem Kamm aus Kanyontälern hinweg, taucht unter im Wald.
Und fährt aus dem Wald heraus und mit einem Satz auf die staubige Straße.
Wo er einen Ochsenkarren trifft. Dem springt er hinten auf, streift den Turban des Kutschers und jagt weiter.
Und pflügt wie ein Schnellboot einen zinngrauen Strom entlang.
Und zischt über einen Bewässerungskanal hin, wie über eine Eisbahn.
Und haucht wie ein Vampir einen Tümpel an, wo einige Hindus zwei Arbeitselefanten tränken.
Saust mit einer Eisenbahn um die Wette.
Und gewinnt. Dann zielt er auf eine Stadt.
Und schießt mitten hinein und trifft die Stadt. Die flachen grauen Dächer ducken sich. Die Menschen in den Straßen schauen zum Himmel, um das Flugzeug zu sehen.
Das hebt jetzt eine seiner leuchtenden Tragflächen und setzt zu einer Spirale an.
Und in der Mitte der Spirale strahlt weiß wie aus tausend und einer Nacht das indische Grabmal, Taj Mahal. Eine schimmernde Kuppel und vier Minaretts. Das große Grab einer Liebe.
Aber wie sich die Spirale zum zweiten Mal um die graziöse Kuppel windet, hebt sich der Klipper. Das goldene Vlies steigt höher, schert aus der Spirale aus und hält nach Westen.
Und das war seltsam anzusehen, wie wir über Agra aufstiegen. Es war, als gerönne die Stadt vor unseren Augen zusammen. Dann verschwand sie und wir hielten auf den Ganges zu. Das ist ein mächtiger Fluss. Er macht das ganze Land grün. Aber wiederum sahen wir keinen Menschen mehr, nur noch das unentzifferbare Gitterwerk der Straßen und indischen Feldwege, über die Buddha mit seinen Jüngern gezogen ist und Gandhi mit seinen Jüngern. Ein weißer Punkt inmitten dieses riesengroßen, tragischen Indiens. Das ganze Land ist überwürfelt von Feldern, aber sie sind so klein, dass man ihnen den Schweiß und die Armut ansieht. Im letzten Jahr kam eine Dürre hinzu, in diesem Jahr eine Heuschreckenplage, wer weiß was im nächsten. Hunger und Krankheit regulieren das Volk. Aber über diese kalkweißen Feldwege da unten, von einer Hindu-Provinz zur anderen, ist trotzdem Gandhi gewandert. Trotz allem ein Christ wie kein Zweiter. Ein Punkt mit einer solchen wunderbaren Macht.
Und es war am 30. Januar 1948 und er war in London. Und vor dem Indienhaus in Outwich standen die Hindus. Die Frauen in ihren pastellfarbigen Tüllgewändern, Trenchcoats darüber geworfen, denn es regnete. Und aus der offenen Tür des Indienhauses klang eine Stimme. Hindustani. Das war ein Mann, der weinte, während er sprach. Und die Menschen vor der Tür weinten auch. Und wie er weiterging und einen Londoner fragte, erfuhr er, dass es Nehru war, der da sprach und weinte, und dass Gandhi vor 2 Stunden ermordet worden war. An diesem Abend sprach London von nichts anderem. Die Straßen glitzerten vom Regen und Laternenlicht und die Pubs waren überfüllt, aber noch wusste man nicht, wer es gewesen war, der Gandhi erschossen hatte. Und einer sagte, das wäre der 3. Krieg. Und viele sagten, es wäre ein größeres Unglück als selbst Hiroshima.
Um 18 Uhr.
4000 Meter hoch steht die Luft über Indien wie Rauch. Roter Rauch, wie die Staubwolke einer ungeheuren Karawane. Jetzt hat das goldene Vlies seine 5000 Meter wieder erreicht. Wir fliegen durch einen gläsern blauen Raum. Die Sonne ist dabei, in den roten Rauch unter uns einzutauchen und im Nordosten schwimmt wie eine gezackte, rosig durchglühte Eisscholle die Front der Himalaya-Gipfel auf dem Dunst.
So kam er nach Bengalen. Als es Nacht wurde.
Schon seit München sitzt neben mir ein alter, zarter, etwas gebeugter Mann. Er ist seit Brüssel im Flugzeug, aber er hat noch nicht mit mir geredet, höchstens beim Essen ein Wort, was man so sagt. Jetzt in der Dämmerung, wir haben unsere Leselichter nicht angezündet, um es draußen deutlicher Abend werden zu sehen. Jetzt im Dunkeln hat er plötzlich zu reden angefangen. Er wird in Kalkutta aussteigen und ist mit einem Mal etwas nervös. Er ist aus Belgien und will zu seinem Sohn nach Bengalen. Der ist Ingenieur in einer Jutemühle. Ich frage ihn, ob er schon einmal in Bengalen war, und er antwortet nein. Er war noch nie im Ausland, nur manchmal in Paris. Dann wird er wieder schweigsam, aber es ist eine große Unruhe in ihm. Man spürt es ihm an. Er hat schon zweimal seinen Pass aus der Tasche gezogen und versucht, im Dunkeln darin zu lesen. Aber lehnt es ab, als ich ihm anbot, Licht zu machen. Draußen ist es jetzt richtige Nacht. Am Himmel und auf der Erde. Sterne sind da, aber sie leuchten nicht. Und unten müssen jetzt die großen Tigerwälder vorbeiziehen. Das ungeheure Ganges-Delta fängt an. Manchmal ist übrigens Licht unten zu sehen. Seltsame rotglühende Kreise und Schlangen. Bengalische Dörfer. Aber die Kreise sind schwarz und leer in der Mitte. Sieht aus, als brenne man Licht nur in Richtung auf die schwarzen Tigerwälder hin. Zum ersten Mal in meinem Leben sehe ich Dörfer ganz ohne elektrisches Licht. Sie werden offene Feuer- und Öllampen haben. Davon ist der Schein auch so verschieden von allem, was ich je sah. Das Licht ist granatrot. Es flimmert nicht, sondern ist völlig stumm.
Um 19.55 Uhr.
Kalkutta unter uns. Ein großer, diffuser Schein. Ganz bleich. Wir landen.
Der alte Mann aus Brüssel eilte sofort zur Tür, als sie aufging, und stieg aus. Lange vor den anderen.
Unser Reisender sah durch sein Fenster, wie er über den dunklen Flugplatz ging, auf den Lichtschein zu, der von den Hallen ausging. Ein kleiner Mann auf einem sehr großen Platz.
Er ging sehr schnell. Aber als er das Gatter fast erreicht hatte, das den Flugplatz umgibt und hinter dem eine große indische Menschenmenge gedrängt auf die Ankommenden wartete, ein kleiner Mann vor einer sehr großen Menge...
Da zögerte er. Er starrte über das Gatter hinweg von einer Seite zur anderen, als wolle er die Menschen zählen, die da mit dunklen, fremden Gesichtern, weiß leuchtenden Tüchern über den Schultern warteten. Zählen und abschätzen. Er schaute sich auch noch einmal nach dem großen silbernen Klipper um, aus dem nun auch die anderen Reisenden aufstiegen. Schaute sich um wie hilfesuchend. Aber dann ging er verzagt die letzten Schritte bis zum Gattertor, zögerte noch einmal bei dem Polizisten, der es bewachte, tat den Schritt durchs Tor und tauchte unter.
Die übrigen Reisenden erlebten indessen eine sonderbare Spiegelszene. Ein zweites Flugzeug landete. Ein Pan American Clipper wie das ihre. Auf einem Weltflug wie das Goldene Vlies. Nur war es am Montag nicht von New York gestartet, sondern am Montag von San Francisco. Und es flog der Sonne nicht entgegen, sondern hinter ihr her. Hier traf man sich. Und auch die Reisegesellschaft war nach dem gleichen Rezept gemischt wie die des Goldenen Vlies. Sie enthielt dieselbe Menge Amerikaner, Inder, Chinesen und Europäer, nur dass das Goldene Vlies auch noch einen Südamerikaner enthalten hatte, der einen echten Bilderbuch-Sombrero auf dem Kopfe trug. Und derartiges hatten die anderen nicht aufzuweisen.
Beide Gesellschaften ächzten unter der Luft von Kalkutta, die ihnen entgegenschlug und die wahrhaftig aus Waschhausbrodem und fein gemahlenem Ziegelsteinstaub zu bestehen schien. Sie ließen sich sagen, dass man im Augenblick 109 Grad Fahrenheit habe und seufzten noch mehr.
Nur ein Fräulein aus Dänemark ertrug das Klima mit Fassung. Im Restaurant allerdings ließ sie sich vom Ober Papier und Bleistift geben und begann etwas auszurechnen. Am Ende bekam sie heraus 42 Grad Celsius. Da stöhnte auch sie, denn in Dänemark sagt einem Fahrenheit gar nichts.
Unser Reisender hatte ebenfalls Platz genommen. Und zwar saß er mit zwei Chinesen an einem Tisch. Während der Suppe kam ein Zollbeamter und fragte nach den Papieren. Und siehe da, die beiden Herren hatten Diplomatenpässe. Da räusperte sich der Reisende und man machte sich miteinander bekannt.
Sung.
Sehr angenehm.
Wang.
Sehr angenehm. Kurz, unser Reisender kam auf die politische Lage zu sprechen. Denn Herr Sung war, wie er beobachtet hatte, in Delhi zugestiegen. Und in Lahore hatte zurzeit eine UNO-Kommission getagt. Also, wie steht's mit Kaschmir?
Indien hat den Vermittlungsvorschlag der Vereinigten Nationen verworfen.
Und wie steht's mit Tibet?
Die Roten scheinen Lhasa umgangen zu haben.
Und wie... Aber da kam der Fisch. Ein kleiner, runder, sehr wohlschmeckend gekochter Fisch. Der Reisende nahm sich zuletzt, tat auch etwas von der holländischen Soße darüber und setzt erneut an. Wie steht's in Formosa? Herr Wang war darüber nicht unterrichtet, denn er wohnt in Singapur. Und Herr Sung, der zwar aus Formosa stammte, hatte zurzeit noch mit den Geräten zu tun. Der Reisende versuchte es anders. Er sagte, er wäre nämlich früher mal in Formosa gewesen. Herr Sung antwortete, ohne den Kopf zu heben.
Gibt's in Deutschland eigentlich schon wieder Eisbein?
Der Reisende war etwas verdutzt. Oh doch. Aber damals, seinerzeit in Formosa, habe es gerade ein Erdbeben gegeben. Worauf Herr Sung fragte.
Und Sauerkraut? Gibt es das auch wieder?
Auch Sauerkraut gibt es wieder in Deutschland. Wenngleich er sagen müsse, dass das Haupterdbeben damals in Formosa schon vor seiner Ankunft stattgefunden hätte. Infolgedessen wäre es für ihn recht wissenswert, einige Neuigkeiten von der Insel zu erfahren. Herr Sung wendete seinen Fisch.
Von Haus aus ist das Sauerkraut nämlich eigentlich eine chinesische Erfindung. Ob Sie es glauben oder nicht. Es wurde erst von Seeleuten nach Deutschland gebracht, wo es nachmals dann so beliebt werden sollte.
Unser Reisender zweifelte zuerst, ob er diese seine Erfahrung mit der Diplomatie nicht besser für sich behalten sollte. Aber er ließ sich davon überzeugen, dass dieses Faktum dem Publikum nicht vorenthalten werden dürfe. May I have your attention, please? Attention, please. Pan American World Airways Clipper around the world, flight number 4, is ready at gate number 2.
Für den Fall, dass Sie den Weg des Reisenden auf einem Globus verfolgen, verehrte Hörer, man hatte den Wendekreis des Krebses passiert, ließ Oberburma links liegen und strebte dem Äquator zu. Es ist möglich, dass Sie den Globus ein wenig drehen müssen, um noch mitzukommen. Dass Ihnen Europa darüber ganz aus den Augen gerät, sollte Sie für den Augenblick nicht bekümmern.
Die nördlichen Sterne verschwinden im Norden. Die südlichen Sterne kommen vom Süden herauf.
Und unser Reisender hatte sein Gesicht gegen die Fensterscheibe gelegt und blinzelte mal und schlief zwischendurch. Und wie er wieder blinzelte, machte er die Augen ganz auf. Denn nahe vor ihm stand mit einem Male das Kreuz des Südens. Ein Sternbild voller Königsruhe.
Um 2:30 am Freitagmorgen sah man die Irrawaddy-Mündung.
Ein Leuchtturm dreht seinen Lichtarm durch die Nacht.
Und das goldene Vlies drehte auf Südost und schickte sich an, unter Burma zu überqueren.
Um diese Zeit glaubte der Reisende, an Steuerbord das Blinkfeuer der Andamaneninseln über 250 Kilometer hinweg zu erkennen.
Es ist nur ein Stern, genau im Horizont, der untergehen will. Senkt sich der Klipper um eine Spur, so versinkt er. Bei jeder Steigung taucht er noch einmal auf.
Aber dieser Irrtum und seine Erklärung versetzten den Reisenden in die seltsamste Stimmung. Man hat es mit Sternen zu tun, schön. Sie sind deutlicher als die Erde, die nie so fern war wie jetzt, auch gut. Aber die Erde ist auch nur noch ein Stern. Nicht sonst. Wahrscheinlich muss man so die Sache ansehen, dachte er. Und das erfüllte ihn mit einem neuen Mut, der sich freute über die neue Leichtigkeit und etwas trauerte über das verlorene Gewicht. Aber die Freude überwog darin.
Und wie wir nach Siam kamen, des Morgens, 3:15, da schien man auch schon zu wissen, wer wir waren, denn die Polizisten von Bangkok waren die einzigen in der Welt, die uns nicht nach unseren Pässen fragten, uns, die wir gleich weiter wollten. Sie ließen uns durch und es gab Coca-Cola aus dem Eisschrank. Und ich nahm meine Flasche und ging spazieren in der Nacht. Aus der Luft hatte ich gesehen, wie eine der großen Pagoden von Bangkok ihre eigene Silhouette aus dem Schein der Straßenlichter ausschnitt. Und ich wollte versuchen, dahin zu kommen. Doch die Stadt muss weit weg sein. Ich sah ihren Schein im Himmel, aber ich kam ihm nicht näher. Und wem ich begegnete, der war braun und sanft und freundlich, aber er verstand mich nicht. Da kehrte ich um. Die Nacht war warm und eine wunderbare Luft, die wie Vanille roch, wie weiter südlich in der Insel Linde und Nachtzikaden zirpten. Ich trank noch eine Flasche Coca-Cola und das goldene Vlies stieg wieder auf.
Aber eine Viertelstunde später, 5:35 Uhr.
Plötzlich Wolken, die wir durchstoßen mussten. Hier oben ist es grün, im Osten ein Orangeschein. Das ist der Tag, der uns entgegenkommt.
Und wieder eine Viertelstunde später?
Die Wolken und der Orangeschein sind weg. Ein strahlendes Karminlicht steht am Himmel, unten wie mit dem Messer abgeschnitten, und unter uns ein taubenblaues Meer. Aber es ist das Meer nicht, Wir stehen über Siam. Es ist die Nacht, der Schatten der Erde. Die Erde macht sich ihre Nacht ja selbst. Die ebbt jetzt ab.
Und um 6.05 Uhr?
Jetzt geht die Sonne auf. Ein weißer Tropfen über der Kimm, dann schält sie sich heraus, wird rund und fett und hebt sich in den Himmel. Doch das ist nicht dieselbe Sonne, die Persien gestern vom ersten Augenblick an versenkte. Die Sonne heute strahlt flüssig, sie lackiert den Himmel. Und unter uns das taubenblaue Meer verblasst. Siam auf seinem Grund, ein neues Arkadien, schwarze, feuchte Wälder, kleine Felder, vierkant abgesteckt, runde, buschige Dörfer an Flüssen und Seen, die jetzt den ersten lila Morgen spiegeln. Und dann kommt Indochina, wo Krieg ist. Aber so ein Krieg ist klein aus dieser Höhe, man sieht ihn nicht. Und dann Annam mit den dunkelgrünen Waldbergen und dann das China-Meer.
»48 Stunden nach dem Start in München.«
»Wie Sie herum sind, ist es abends, kurz vor 7, in Hongkong. Und unser Reisender ist auf dem Wege ins chinesische Theater.«
»3 Tage nach dem Start in München.«
»Der Reisende sitzt im Flugzeug. Es ist nicht mehr das goldene Vlies. Der Clipper heißt jetzt Leichtfuß, ist auf dem Weg nach Tokio.« Und nach japanischer Zeit geht's jetzt auf 8. Ein schöner Abend auf See zwischen Formosa und den Philippinen. Ein großes preußisch Blau ist zu sehen, sonst nichts. Der Reisende sitzt an seinem Fenster und schreibt. Eine Art Nachwort auf Hongkong.
Der Flugplatz von Hongkong liegt zwischen der Insel und dem Festland eingeklemmt. In Meereshöhe. Auf dem Boden eines engen Topfes, also dessen bergiger Rand 500 bis 1000 Meter hoch ist. Die Landung ist entsprechend aufregend. In Indianerbüchern steht immer, dass feindliche Parlamentäre erst ein paar Mal um sich selbst gedreht würden, ehe man ihnen die Binde von den Augen nimmt, damit sie gar nicht mehr wissen, wo sie sind. So etwa. Danach weht eine schöne chinesische Frühlingsluft. Nur der Zimmerboy im Hotel war ein Albino. Offen gestanden, ich mag die Albinos nicht. Sollte ich einmal ermordet werden, war es bestimmt einer von denen. Fürs Erste aber brachte er nur einen Zettel, darauf stand:
Sehr geehrter Herr, ich schicke Ihnen hier das Auto, ich wollte Sie selbst herumfahren, kann aber nicht. Eine hiesige Studentin, in Klammern eingeboren, wird mich vertreten, sie ist übrigens charmant, besten Gruß.
Und so weiter. Ich zog meinen Schlips zurecht und sie saß im Auto, ganz Anna May Wong. Schön anzuschauen. Anschließend gute Straßen, viele Kurven, wunderbare Aussichten auf uralte, ganz ummauerte Bauerndörfer, auf Reisfelder, noch leer vom Winter, und kleine ländliche Trödelmärkte, auf denen ein wunderbares, buntes chinesisches Leben herrschte. Ich fragte, wo fahren wir eigentlich hin?
Ins Casu Peak Hotel.
Und was wollen wir dort?
Kaffee trinken.
Ich will aber nicht Kaffee trinken. Ich will...
Ich führe ausländische Reisegesellschaften immer ins Casu Peak Hotel.
Was für eine törichte Person. Ich sagte, ich mag Hotels nicht, ich möchte die chinesische Grenze sehen. Daraufhin tippte sie den Chauffeur auf die Schulter, zerdrückte einige chinesische Worte am Gaumen und der Chauffeur nickte. Wir bogen rechts ab. Unterwegs plötzlich ein ungeheures chinesisches Wandbild am Himmel aufgehängt. Steile, grüne Bienenkorbberge, blaue Meeresbucht und graugelbe Strandebene im vollendeten Kunstgeschmack angeordnet. Über der Bucht schweben schräge Drachensegel. Im Vordergrund ein Stillleben aus Dschunken, die in den Schlick gezogen sind. Im seichten Wasser weit verteilt 1000 Männchen, chinesische Kegelhüte auf den Köpfen, Schlammwürmer suchend. Ein feiner, ästhetischer Dunst staffelt die ganze Landschaft deutlich in die Tiefe, sodass eine große Weite entsteht, ein vollendet kunstvoller Raum. Ich stieg aus und trat in das Wandbild ein und setzte mich auf einen Baumstumpf am Strand. Vor mir die gestrandeten Dschunken, uralte Särge, auf denen seit Unzeiten Menschen zur Welt kommen, im Schlick spielen, bis sie groß sind und ihr Leben haben. Das geht so weiter. Etwas Liebe, Kinder zeugen, zusehen, wie die im Schlick spielen und des Nachts fischen gehen und am Tage das Wrack von Dschunke flicken. schließlich sterben. Das alles ohne den geringsten Besitz, außer dem Wrack. Ohne die geringste Hoffnung, außer der, dass das Wrack noch einige Generationen ertragen wird. Kein Proletariat, keineswegs, sondern das arme Leben als Flora. Wir werden das nie begreifen. Nur eins, mit Strumpfsammlungen und Wohltätigkeitsvereinen ist da nichts getan. Das hier ist ein Stück Natur. Mit der Caritas ist wenig anzufangen. Aber es gibt Mutationen in der Natur. Die Materialisten sagen, sie mutiere, wenn sie Grund dazu habe. Daran glaube ich nicht. In der Natur sind alle Gründe endgültig gegeneinander ausgewogen. Aber manchmal ist es plötzlich an der Zeit. Anna Maison ist auch ausgestiegen, sie kommt. Ich möchte etwas Nettes sagen und sage deshalb, indem ich auf das Wandbild hinaus zeige, wie von ihren alten Malern ausstaffiert. Sie antwortet.
Die hatten auch nur Augen.
Etwas schroff, aber eigentlich hübsch gesagt. Doch im Auto kommt es dann wieder. Sie sagt,
Hätte ich Sie da unten am Strand nicht schnell noch fotografieren sollen? Die anderen ausländischen Reisegesellschaften wollten immer, dass ich...
Sie war eben doch wirklich ziemlich albern. Schließlich kam an die Grenze, eine Meeresbucht, die sich in Form eines schmächtigen Flüsschens ins Land hinein verlängert. Das alles in 1-2 Kilometern Abstand, näher durften wir nicht heran, aus militärischen Gründen. Am Wegrand saß eine alte Frau, die schaute hinüber. Und auf den Hügeln über uns war das Hufeisengrab eines chinesischen Patriziers zu sehen, das schaute auch hinüber. Herüber schaute niemand. Allerdings muss gesagt werden, dass die andere Seite auch vollkommen leer ist. Als gäbe es gar keine Menschen in China. Alles in allem war ich etwas enttäuscht. Die Landschaft war sehr schön mit all den hohen grünen Bergen, von denen die höchsten mit den Spitzen sogar in den Wolken steckten. Aber irgendeine politische Vision oder etwas von dieser Art hatte ich nicht. Um mich zu vergewissern, fragte ich Anna Maison, ob das Flüsschen da wirklich die Grenze und ob das Land dahinter wirklich alles Rot-China wäre oder ob...
Es ist China, aber ob es rot ist, weiß ich nicht.
Und das war nun wieder alles in allem eine recht gescheite Antwort. Wir fuhren dann weiter zur Stadt zurück, immer wieder diese wunderbaren Meer- und Berglandschaften, eine nach der anderen. Aber in Anbetracht der letzten Nächte konnte ich mir nicht mehr helfen und schlief ein. Wir waren schon in der Stadt, als ich erwachte. Da schaute mich Anna Maison lächelnd an, zum ersten Male wirklich von Herzen freundlich und sprach...
Die anderen ausländischen Reisegesellschaften sind auf dem Heimweg auch immer eingeschlafen.
Kurzum, eine wirklich ungewöhnlich törichte Person.
Hören Sie, das ist eine chinesische Oper. Unser Reisender entsann sich von seinen Seemannstagen her, dass es dergleichen gibt, nahm sein Aufnahmemaschinchen und ging hin. Im Vestibül ertränkte ihn die Menge fast, die auch hinein und gleichzeitig auch wieder heraus wollte. Der Zuschauerraum war voll besetzt, bis auf den letzten Platz. Aber durch Intervention eines chinesischen Seemanns, der sich auf etwas Pidgin Englisch verstand, durch Hinweis auf sein Tonmaschinchen und nach Zuteilung einigen Trinkgelds an die Platzanweiserinnen, räumte man ihm einen Sitz in der ersten Reihe ein. Er nahm sein Maschinchen auf den Schoß, zog es auf, hielt das Mikrofon in die Luft und die Ereignisse nahmen ihren Lauf. Die Oper hatte zwar bereits begonnen und es stand auch fest, dass sie nicht vor Mitternacht zu Ende sein würde. Aber jedermann in China weiß, dass Anfang und Ende in diesem Fall nicht so ernst genommen zu werden brauchen. Denn das chinesische Theater ist eine Art endloser Schraube. Sie schraubt sich immerfort Tag aus Tag ein in die chinesischen Herzen hinein. Denn eigentlich ist es nichts als ein Traum. Ein Traum vom Glanz der Welt, von der Liebe. Ein Albtraum von großen Gefahren, aber ein Traum wiederum von der unendlichen Gerechtigkeit, die allem Guten auf dieser Erde gewiss ist. Die Stücke sind alle 1000 Jahre alt. Neue Dichter braucht man nicht. Und was die Akteure betrifft, so kommt es keinesfalls darauf an, dass Gründgens den Hamlet ganz auf seine unverwechselbare Art spielt, sondern der Prinz muss ein Prinz sein, genauso wie vor 1000 Jahren. Und er muss seine Hände heben, wie seit 1000 Jahren alle Prinzen ihre Hände heben. Allerdings ist er auch kein Hamlet, vielmehr...
Erster Akt.
Der Prinz kommt auf die Bühne, wo die Tochter des Mandarinen bereits anwesend ist. Der Prinz ist inkognito, auch für die Tochter. Das heißt, er hat sich als armen Jüngling ausgegeben, um die Welt zu prüfen.
Dies ist der Prinz. Und dies die Mandarinentochter. Hören Sie?
Und die Mandarinentochter liebt den armen Jüngling.
Womit der zweite Akt beginnt.
Denn der Vater der Tochter, der Mandarin, tritt auf. Der jagt den armen Jüngling davon. Er ist grundsätzlich gegen arme Jünglinge und gibt seiner Tochter bekannt, dass er sie einem richtigen Prinzen versprochen habe. Weinen und Klagen der Tochter.
Dies ist übrigens der Mandarin.
Im dritten Akt,
dieser neue Prinz erscheint und will die Mandarinentochter heimführen. Aber obgleich er geputzt ist wie ein Pfau, gefällt er der Tochter nicht. Der Mandarin schilt. Der arme Jüngling kommt hinzu. Viel Turbulenz.
Der vierte Akt wendet das Ganze.
Indem die Kaiserin auftritt. Die Kaiserin von China. Sie umarmt den armen Jüngling, der sein Inkognito lüftet und ihr Sohn ist. Während der aufgedonnerte Pfau aus einer ganz üblen Zaubererfamilie stammt.
Im fünften Akt
heiratet das Paar.
Freut sich der Mandarin darüber.
Drückt sich der Pfau. Denn gegen eine Kaiserin ist nichts zu machen.
So ist die Welt nun mal eben.
Es soll allerdings nicht verheimlicht werden, dass sich der Reisende schon während des dritten Aktes heimlich davonschlich, nachdem er dem ersten Akt aufmerksam gefolgt war.
Und dem zweiten Akt mit der Mandarinentochter geflirtet hatte.
Die sich allerdings immer direkt vor ihm aufbaute. Vor allem, nachdem sie das Mikrofon in seiner Hand erspäht hatte. Den Rest der Handlung erfuhr der Reisende von jenem chinesischen Matrosen. Anzuschauen ist das Ganze zauberhaft. Ein einziges Funkelspiel. Was allerdings die Ohren betrifft, nun, die Musik war daraus überhaupt nicht mehr zu entfernen. Für den Heimweg nahm er sich eine Rikscha. Nicht, weil er dieses Gefährt so sehr liebte, aber er hat schließlich seinen Beruf und war auf den Gedanken gekommen, das schnelle Tappen der Rikscha-Kuli-Füße mit seiner Maschine einzufangen. Er rief, die Rikscha kam, er stieg ein und man fuhr los. Leise rührten die großen leichten Räder über den Asphalt. Aber von den Füßen, die er aufnehmen wollte, von den Füßen der Kulis kam nicht der leiseste Ton. Da wurde es plötzlich eine unheimliche Fahrt. Er sah die schwarze Kalikojacke zwischen den Deichseln. Geduckt, krumm und Schulterblätter atmeten darunter. Und über den Asphalt fegten die hellen, schnellen Füße. Aber die waren stumm, lebendig, tot. Und da war es dem Reisenden mit einem Male, als sauste er mit dem Räderkarren ganz allein durch die Nacht. Oder als wäre der Kuli da vorn zwischen den Deichseln wirklich ein Nichts.
Um Mitternacht schließlich, mit der Fähre nach Victoria hinüber, der eigentlichen Stadt auf der eigentlichen Insel Hongkong. Neonlicht und Glitzerglanz in Hochhäusern Coca-Cola auf Chinesisch, rot brennend im schwarzen Himmel, leuchtende Schiffe auf der Reede. Das ganze Chinesenviertel, das Chinesen-Dreiviertel der Stadt, ist seltsam gewebt aus einer Kette eben sich dahin schwingender Straßen und einem Schuss von steilen, engen Gassen. Darin stand schwül und gestorben der Tag noch in der Finsternis. Die Luft war tot und roch sauer. Kein Windhauch, denn der Gassenhimmel war von tausenden von Spruchfahnen zugedeckt wie von einem Plafond. Leise Flaneure in der Finsternis, alte Weiber beim Zischelklatsch, junge Männer mit ihrer näselnden Sprache, die wie vom Mond ist, Straßenmädchen, die kleine Vogellaute von sich geben, wenn man vorübergeht. Seltsam, keine Katze. Aber unten über die Reede zogen die fantastischen Schatten der Dschunken, völlig stumm. Seefahrt auf Gummisohlen, Ziele, wer weiß wo im Dunkeln.
Aber am anderen Morgen um 7 lebte der Reisende noch. Er war nicht ermordet worden. Der Albino brachte ihm dagegen das Frühstück und einen dicken Packen Zeitungen. Außerdem hatte er die schmutzigen Hemden des Reisenden über Nacht gewaschen. Weshalb hinfort über Albinos nichts Nachteiliges mehr gesagt werden wird.
Der Reisende schenkte sich den Tee ein und begann in den Zeitungen zu blättern. Hongkong Standard, China Mail, South China Morning Post und was es so gibt. Aber wir leben in einer aufregenden Epoche, das sah der Reisende. Nachrichten aus Vietnam, Korea, Attentatsversuch auf den Ministerpräsidenten von Pakistan, Kaschmir. Das alles groß und auf der ersten Seite. Die Unruhen in Persien dagegen schon weiter hinten unter Neuigkeiten aus aller Welt. Von anderen Ländern, beispielsweise Deutschland, gar nichts. Man sieht daran, dass die Perspektive wirklich eine Funktion der Entfernung vom Gegenstand ist. Im Übrigen ist es schließlich auch verständlich. Man hat hier seine eigenen Probleme. Die Hongkong-Kantonbahn zum Beispiel. Sie verkehrt nach wie vor in beiden Richtungen. Und der Personenverkehr hat im letzten Monat sogar einen absoluten Rekord aufgestellt. Trotzdem sah man in ganz Hongkong nur ein einziges Bild von Mao Zedong. In einer Buchhandlung, halb verdeckt hinter Regalen. So sinniert der Reisende vor sich hin, als er plötzlich stutzt. Da steht endlich einmal das Wort Peace, Friede, richtig groß gedruckt. Er schaut weiter. Da steht's wieder und auch da, Friede. Was ist denn das für eine Zeitung? Er blättert zurück. Aha, die Shanghai News, gedruckt in Shanghai. Von ihren 29 Schlagzeilen enthalten tatsächlich 11 das Wort Frieden. Dafür steht aber kein Wort von Korea darin, woraus man sieht, dass nicht überall die Perspektive eine Funktion der Entfernung vom Gegenstande ist.
Soweit das Nachwort auf Hongkong. Der Reisende klappte sein Notizheft zu, löschte das Leselicht und schaute zum Fenster hinaus. Es war jetzt kurz nach 21 Uhr. Der Clipper war auf Nordkurs gegangen und stand auf der Höhe von Formosa. Aber von der Insel war nicht zu sehen. Kein Schatten, kein Licht. Nur da, wo sie sein musste, stand ein sehr schmaler Mond am Himmel. Ein Tropenmond im ersten Viertel und im Untergang. Eine zarte, silberne Wiege, die platt auf dem Rücken lag. Es war der schönste Mond, den er kannte.
Und der gleiche Mond, die gleiche Wiege mit den waagerechten Hörnern, der 2 Stunden nach der Sonne unterging, damals, als ihr Schiff am Abend in Formosa einlief, 4 Tage nach dem großen Erdbeben von Kelung. Er übernahm die Nachtwache. Und wie er an Deck ging, fand er da einen Kuli auf der Luke sitzend, eine vertrocknete Birne mit einer Petroleumlampe vor der Brust und einem flachen Strohteller auf dem Kopfe, der ihm im Nacken saß und wie ein blinder Heiligenschein sein Haupt umgab. Ein alter, ausgedienter Kaiarbeiter, den die Hafenagentur ihrerseits als Wache auf das Schiff geschickt hatte. Er nickte dem Kuli zu, holte eine Kanne Tee aus der Kombüse und setzte sich zu ihm auf die Luke. Der Kuli schmatzte mit den Lippen, als er den Tee roch, und gab erst Ruhe, als die Kanne leer war. Das war eine milde, langsame Nacht. Es war still, in der Stadt verlosch sanft Licht auf Licht, und nur von den Eisenbahnwaggons, die neben dem Schiff auf dem Kai aufgefahren waren, kam ein schwaches, eintöniges Geräusch. Das kam von einer Schar chinesischer Arbeiter her, die im Schein einiger Öllaternen die Waggons leerten. Sie traten vor den Wagen an, ließen sich einen prallen Sack über die Schulter werfen und trippelten damit im Laufschritt einer dicht hinter dem anderen zum Schuppen hin, wo sie den Sack zu Boden fallen ließen. Das Scharren und Trappeln ihrer Füße und ihr leierndes Geschwätz verstummten nicht. Mitten in der Nacht kam ihm unversehens in den Sinn, den Kuli nach dem richtigen Namen der Stadt zu fragen, die da vor ihnen über dem Ufer lag. Auf jeder Karte, die er gesehen hatte, stand ein anderer Name. Er tippte den Kuli an, zeigte nach der Stadt hinüber und fragte: »Kelung?« Der Kuli nickte und wiederholte eifrig: »Kelung, Kelung.« »Also nicht Kirun?« Doch, der Kuli nickte wieder: »Kirun, Kirun.« Und als er schließlich nach Kolung fragte, ließ der Kuli auch das gelten. »Mann Gottes«, dachte er, »du hast ja selbst keine Ahnung.« Aber als er gerade alle Namen noch einmal aufzählen wollte, sprang der Mann plötzlich auf, wie vom Pfeil getroffen. Er horchte eine Sekunde in die Nacht, setzte dann über die Luke hinweg und rannte zur Reling, wo er mit emporgeworfenen Armen stehen blieb und lauerte, als wollte er sich im nächsten Augenblick in den Strom stürzen. Aber da vernahm auch er etwas. Ein anschwellendes Dröhnen und Rasseln vom Kai her, von den Waggons, die eine unsichtbare Macht zusammenschob. Die Arbeiter hatten ihre Säcke weggeworfen und lagen platt auf der Erde, die Arme von sich gestreckt. Und nun wurde es auch im Walde laut. Ein Felsblock hatte sich in der Höhe losgerissen und schmetterte sich durch Dickicht, und der Strom schwoll an und eine zischende Flutwelle hob das Schiff unterm Heck und machte es wanken. Die Erde bebte. Ein kurzes, grollendes Zucken durchfuhr ihren Schlaf. Ein Stoß nur, dann war es still. Aber sie hat gebebt, die Erde, damals in der langsamen Nacht.
Am Sonntag, 12 Stunden Japan.
Um 5 Uhr. Der Clipper Leichtfuß landet in Tokio. Die Passagiere gehen zur Passkontrolle.
Um 6 Uhr.
Da geht die Sonne auf, über den Marschen östlich des Flugplatzes. Sie kommt aus dem Meer. Eine Sonne aus glanzlosem rotem Tuch, wie die auf der japanischen Flagge.
Um 7 Uhr.
Die Passagiere sind immer noch bei der Passkontrolle. Die japanischen Beamten prüfen die Pässe nicht, sondern lesen sie durch, interessiert, von vorn bis hinten.
Um 8 Uhr.
Endlich kamen wir im Hotel an. Ein Hochhaus, mein Zimmer im 9. Stock. Das Fenster zur Hälfte noch mit Marienglas vernagelt, hier sind mal Bomben gefallen. Ich duschte mich und legte mich aufs Bett. Unter dem Bett Pantoffeln mit dem Hotelnamen in Goldschrift oben auf und auf dem Nachttisch eine Bibel. Ich griff nach der Bibel, kam mir aber plötzlich vor wie Ernst Jünger und stand lieber wieder auf.
Um 9 Uhr.
Tokio ist eine graue Stadt geworden. Keine Ruinen, denn die Häuser waren ja aus Holz. Aber da und dort stehen einsame Schornsteine auf dem leeren Feld. In den Parks wurde Schutt abgeladen. Die Löcher in den Straßen wurden nur notdürftig wieder aufgefüllt. Wo früher Lack war, sind jetzt krummgeschlagene Nägel zu sehen. Die rosten.
Um 10 Uhr.
Ich hatte eine Blutplasmaspende deutscher Angestellter der Pan American World Airways für die Truppen der Vereinten Nationen mitgebracht, die unter General MacArthur in Korea kämpfen. Ich rief das Hauptquartier an, aber der General war nicht in der Stadt und ich übergab die beiden Behälter am Abend auf dem Flugplatz einem amerikanischen Piloten. Ich habe in Tokio vom Koreakrieg nichts gespürt. Dass zwei zerschossene amerikanische Panzer durch die Straßen geschleppt wurden, war kein rechtes Anzeichen. Aber wie ich den Telefonhörer in der Hand hatte und zuhörte, wie ich von einer Stelle zur anderen verbunden wurde im großen Hauptquartier und das Gesumm hörte, halb Elektrizität, halb Stimmen im Hintergrund, da war es, als horchte ich in einen großen, präzisen Roboter hinein. Aber mag einer denken, was er will, dass er überhaupt noch denken darf, was er will, verteidigt der summende Roboter.
Um 11 Uhr.
Auf dem großen Platz zwischen dem Kaiserpalast und der Mitsui-Bank herrschte früher Andacht. Heute lassen die Tokioter-Jungen ihre Modellflugzeuge hier steigen. Und über die Palastmauer hinweg, hinter der früher ein Gott wohnte, ragen zwei eiserne Schornsteine jetzt in die Luft. Sie sehen nach Großgärtnerei und Treibhäusern aus.
Um 12 Uhr.
Die Mädchen trugen früher Kimonos und sahen wie Schmetterlinge aus. Seit 1940 haben sich die europäischen Konfektionskostüme durchgesetzt. Die sind billiger, aber es ist aus mit Puccini.
Um 13 Uhr.
In der Zeitung sah ich das Bild des Berges Mihara, der seit gestern ein Vulkan ist. Lava rinnt plötzlich über den neuen Kraterrand. Ein Berg, der weint.
Um 14 Uhr.
Der Sportplatz heißt jetzt Doolittle Park. Unter den Bäumen gehen einige GIs spazieren. Sie lachen. Da steckt die ehemaligen Schmetterlinge an und sie lachen noch ein bisschen mit. Unser Reisender, der einmal auf dem Fujiyama war, schaut ab und zu verstohlen zum Horizont. Aber der Himmel ist trübe, der Berg bleibt unsichtbar.
Um 15 Uhr.
Ein japanisches Restaurant. Der Reisende ist der einzige Gast. Die Kellnerin steht am Fenster und schaut durch die Gardine hinaus. Nein, Hiroshima hat sie noch nicht gesehen. Und ja, man hat einigen Mut wieder. Und nein, aber in Tokio hat es auch ganz schön gebrannt.
Um 16 Uhr.
Sie schaute noch immer durch die Gardine hinaus und drehte sich nicht einmal um. Aber sie redete, als redete sie mit sich selbst. Ihre Schwester, ihr Schwager und deren drei Kinder haben auf einer der Bataninseln gewohnt. 1944 nahmen sie sich das Leben. Warum? Viele auf der Insel haben es getan. Wo soll man so schnell auch einen neuen Gott herbekommen?
Um 17 Uhr.
Auf dem Flugplatz. Es ist nicht mehr der Pan American Clipper Leichtfuß, der auf die Passagiere wartet, sondern der Pan American Clipper Königin der Sieben Seen. Ein Stratosphärenflugzeug mit 14.000 PS und einem doppelstöckigen Rumpf.
Und um 18 Uhr startete die Königin der Sieben Seen. Das war, als würde eine ungeheure Granate in den Abend und auf den stillen Ozean hinausgeschossen. Mit einem Schuss 3000 Kilometer weit. Und das ist so weit wie von Berlin bis Bagdad. Als sie aufstiegen, sahen sie nun doch noch den Fujiyama. Einen weißen Kegel über lila-grauen Abendwolken. Aber die Königin der Sieben Seen schoss nach Südosten davon und geriet bald in eine große Leere. Ins Reich der Breitengrade und der Meridiane. Und die Meridiane schossen vorbei. Und es wurde eine dunkle, leere Nacht. Unser Reisender wusste, aus dem Osten wird neues Land kommen. Aber das sagte ihm noch nicht viel. Er flog durch einen leeren Raum, dessen Größe nicht mehr auszudenken war. Nur eines wusste er. Seine Uhr tickte nicht mehr Sekunden, sondern Raum. Und jedes Sekundenticken sind 200 Schritte im Raum. Aber wo ist da ein Anfang? Und wo ein Ende? So flogen sie in die Nacht.
Ernst Schnabel, Interview mit einem Stern. Es sprachen Herdi Krüger, Heinz Klevenow, Eduard Marx, Heinz Klingenberg, Vera Schuld, Ruth Pölzig, Ernst Schnabel und viele andere. Komposition Johannes Aschenbrenner. Regie Fritz Schröder-Jahn. Produktion NWDR 1951.